Ja, liebe Zuhörer, wir alle kennen Situationen, ein Gespräch beginnt und dann hat es der Gesprächsauftakt erst stattgefunden und bereits nach wenigen Sätzen stellt man fest, jetzt geht das ganze Gespräch in eine Richtung, ja, wo man den Eindruck hat, jetzt wird's vielleicht ein bisschen unangenehm, es passt nicht so ganz. Also, da ist ein Gegenüber, das ja einen Wunsch hat, eine Aufgabe für einen hat, wo vielleicht die Hilfe braucht und jetzt eben geht das Gespräch in die Richtung, was man tun soll, wo man helfen soll, wo man mit Hand anlegen soll. Nun, es kann dann eben das Gefühl mit hochkommen, eigentlich bin ich da gar nicht der geeignete Kandidat, das passt irgendwo nicht. Ich möchte das mit zwei Beispielen noch erläutern. Da ist vielleicht jemand, wo einem sagt, ich bin morgen dran, nach meiner Tante zu schauen, die dement ist, aber ich habe einen wichtigen Termin. Könntest du von 10 bis 14 Uhr nach meiner Tante schauen? Ja, eben sie ist dement. Schaust dann, wenn du die Aufgabe übernimmst, dass sie nicht wegläuft, dass die Türe zu ist. Ja, und dann beim Mittagessen ist alles vorbereitet, gibst ihr, aber sie muss dann noch die Tabletten nehmen. Manchmal will sie das nicht machen, aber redest ihr gut zu, das wird schon werden. Ja, und wenn sie vielleicht plötzlich ein Gespräch beginnt, sie muss jetzt einkaufen gehen oder so, dann versuchst du einfach, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Jetzt können wir uns vorstellen, manch einer von uns würde sich vielleicht mit der Aufgabe überfordert fühlen oder hätte vielleicht den Eindruck, dass, ja, da bin ich einfach nicht die richtige Person dafür. Noch ein anderes Beispiel, morgens, man möchte zur Arbeit gehen, das Auto springt nicht an und eigentlich, ja, man sollte wirklich wegfahren, was tun. Es kommt einem in den Sinn, man hat ja noch den bekannten Peter, er ist Automechaniker, den ruft man an, was ist zu tun? Nun, der Peter hört sich die Sache am Telefon an, stellt ein paar Rückfragen und nach den Rückfragen sagt er, das könnte am Anlasser liegen. Jetzt machst du Folgendes, suchst du eine Person, die in das Auto reinsitzt, ihr macht die Motorhaube auf und wenn dann die Person die Zündung betätigt, dann wirst du beim Starter auf den Anlasser mit dem Hammer mal draufklopfen, vielleicht sitzt der fest und dann springt das Auto an. Ja, für den Peter keine Sache, aber vielleicht für dich, also Motorhaube kriegt man auf, aber wo befindet sich jetzt der Starter? Beim Auto, wo ist genau der Anlasser? Dann vielleicht noch die Rückfrage am Telefon, ja, wie muss man da draufklopfen? Ja, mit dem Hammer kurz und kräftig, aber nicht zu stark. Und das Telefongespräch beendet und man stellt sich die Frage, nicht, dass ich da jetzt zu stark draufklopfe und dann geht ja noch viel kaputt. Also eigentlich sollte doch jemand machen, wo aus diesem Fachgebiet kommt, ich bin da der falsche Kandidat. Wenn wir für Dinge angefragt werden oder wenn wir hineingezogen werden, eine Aufgabe zu tun, da mag es ja durchaus auch mal dran sein zu sagen, nee, passt nicht, geht nicht und dann vielleicht noch einen Grund mit anführen, dann ist das soweit, ja, dann auch gut. Wie sieht's aus, wenn es um den lebendigen Gott und dich geht, wenn er eben Aufgaben hat, wenn er eine konkrete Sache hat, die er getan haben möchte? Sind wir da vielleicht auch schnell dabei zu sagen oder so zu reagieren, ich bin eigentlich der falsche Kandidat? Ich nehme noch das Beispiel, da kommt eine bekannte Person von uns ins Krankenhaus, wir hören das, uns liegt an dieser Person irgendwo auch viel und im Innern beginnt etwas, so der Eindruck, ich sollte eigentlich ins Krankenhaus gehen. Innerlich nimmt die ganze Sache zu, wird geradezu zu einem Drängen. Mach doch diesen Besuch im Krankenhaus. Ja, und es mag eine ganze Zeit lang gehen, aber irgendwann ist dann auch die Gewissheit da, der Heilige Geist, der Herr will, dass dieser Besuch gemacht wird. Wie wird man reagieren? Terminkalender zu voll, passt diese Woche nicht oder finden wir da wirklich ein Ja dazu, wenn jetzt eben der Herr etwas will. Wir wollen jetzt gemeinsam die Berufungsgeschichte vom Gideon anschauen aus dem Buch Richter und dann werden wir aus dieser Geschichte mit feststellen, dass der Gideon wirklich ausgerüstet wurde zum Dienst. Richter Kapitel 6, wir lesen die Verse 11 bis 17. Da heißt es hier, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abisritter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Soweit hier aus der Geschichte des Gideons. In unserem Text, da treffen wir das erste Mal den Gideon in der Bibel an. Er ist noch ein junger Kerl, er ist bei der Arbeit, er drischt den Weizen. Untypisch hier in der Erzählung in der Bibel die Tatsache, dass in der Kelter gedroschen wurde. Denn normalerweise wurde Weizen auf einer Anhöhe gedroschen, wo dann möglichst auch so ja Wind und Luftzug mit da war. Denn der nächste Arbeitsgang nach dem Dreschen war, dass man die Spreu vom Weizen getrennt hat. Dazu wurde der Weizen hochgeworfen und er fiel dann in relativer Nähe nieder und die Spreu wurde mit dem Wind weggetragen. Also das wäre das eigentlich Übliche gewesen. Aber jetzt wird in der Kelter gedroschen. Warum? Ja, für das Volk Israel war in den Tagen manches anders. Schon seit einigen Tagen wurde Israel hart bedrängt von den Midianitern und da heißt es, in der Bibel, dass die Regelzeit oder regelmäßig in das Land eingefallen sind, um die Ernte zu vernichten. Sehr wahrscheinlich war das ein strategisches Vorgehen von den Midianitern. Sie wollten die Lebensgrundlage den Israeliten entziehen. Sie wollten erreichen, dass das Volk schwach wird. Ja, und wahrscheinlich dann, dass sie mal das ganze Land einnehmen können. Nun, dem Gideon mit seiner Familie war es gelungen, etwas von der Ernte zu retten und jetzt eben deshalb in der Kelter wurde gedroschen, wurde fleißig gearbeitet, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden und in der Hoffnung, dass es dann genug Lebensmittel oder ja zu essen gab für die nächsten Monate und bestimmt eben auch über den Winter hinüber. Ja, und jetzt wollen wir die Hauptpunkte oder diesen Text heute Morgen anschauen. Also wir haben die Lebensgeschichte vom Gideon. Wir merken in der Erzählung, dass er ausgerüstet wird zum Dienst. Wir haben den ersten Schwerpunkt, Gideon von Gott berufen. Der zweite hängt mit drin, berufen und beauftragt. Und dann wird auch die Frage relevant sein, wird Gideon den Antrag aufnehmen und ausführen? Und zum Abschluss steht über allem von Gott ausgerüstet. Der Gideon war also dabei, dort in der Kälte den Weizen zu dreschen, und plötzlich erscheint da jemand. Wir wissen nicht, ob Gideon diese Person, die auf ihn zukam, sofort als ein Engel vom Herrn wahrgenommen hat. Auf jeden Fall diese ihm fremde Person, die spricht ihn an. Und es ist schon ein seltsamer Auftakt für ein Gespräch, denn der Engel, er sagt hier: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Der Engel des Herrn, der kommt, weil der Herr für den Gideon eine ganz konkrete Aufgabe hat. Der Gideon soll eben in eine Aufgabe berufen werden. Ja, und eben Gott, er ist der Berufende. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Der Gideon, er hört diese Aussage und sofort passt für ihn innerlich etwas nicht. Wenn es tatsächlich so wäre, dass der Herr mit ihm und mit dem Volk Israel ist, dann würde doch die Situation grundlegend anders aussehen. Ja, ein streitbarer Held, so sieht er sich nicht, so fühlt er sich nicht. Da würde er auch andere sehen, die mehr Mut haben, die da vielleicht ja wirklich auch mit einer Portion Tatendrang ausgestattet sind, aber er nicht. Ja, und eben, er kommt mit dieser Aussage nicht zurecht. Er lässt sie so nicht stehen. Ja, und wir merken dann jetzt im ganzen Gespräch, der Engel des Herrn, er sagt etwas. Von der Seite des Gideons, da kommt immer wieder ein Einwand. Wenn wir diesen ersten Einwand des Gideons mit anschauen, er sagt darauf: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Ich kann diesen Einwand wirklich nachvollziehen. Das Volk Israel war von Gott berufen, Gottes Volk zu sein. Und dann hat ja der Herr auch mit dem Volk Israel einen Bund gemacht. Und aufgrund des Bundes war Nähe da, waren Zusagen Gottes da. Und jetzt die momentane Situation, die aber schon ein paar Jahre andauerte, wo sie so hart bedrängt waren. Also das ging für einen Gideon nicht auf, dass es mit dem Volk eher niederging, dass es schwächer wurde, dass die Existenz wirklich auf dem Spiel stand. Und wahrscheinlich hat ihn innerlich schon länger die Frage umgetrieben: Wo ist der Herr? Wann wird seine Stunde kommen? Wann wird er eingreifen? Aber eben bis zu diesem Tag war noch nicht sichtbar, hat die Situation sich auch nicht gebessert oder erholt. Und so eben hat er diesen ersten Einwand. Ich sag's nochmal, ich kann es nachvollziehen, denn Gottes Volk soll von seinem Herrn umgeben und bewahrt sein. Für Kinder Gottes soll es ja so aussehen, dass die Vaterhand Gottes mit den Seinen ist. Ja, und jetzt eben, das war für den Gideon wirklich ein Spannungsfeld. Also, wenigstens in Teilen ist dieser Einwand wirklich nachvollziehbar. Es ist ja im Alltag wirklich so, wir glauben an einen großen Herrn, an einen Herrn, der Macht hat. In wenigen Sekunden, Momenten, in wenigen Augenblicken einzugreifen, eine Situation zu ändern. Wir glauben an die Allmacht des Herrn. Wir glauben den Zusagen Gottes. Und von daher, sollte es ja so sein, eben, dass dieses Miteinander da ist von dem Herrn mit den Seinen. Der Herr mit dir. Ich möchte diese Aussage gleich für uns heute Morgen mit in den Zusammenhang stellen. Dort, wo Jesus Christus unsere Herzen gewonnen hat, wo er eingezogen ist in unsere Herzen, da besteht diese Tatsache: Er, der lebendige Gott, mit uns. Wir mit ihm. Ja, und da ist dann wirklich Nähe da, da ist Gemeinschaft da, da ist auch immer wieder ein Erleben des Herrn im Alltag da. Der Engel oder der Gideon, er fährt gleich weiter nach dem ersten Einwand. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns das alles widerfahren? Er fragt weiter nach, wo sind die Wunder des Herrn? Der Gideon, er führt diese Sache auch berechtigt mit an. Im Volk Israel wurde ja da viel mit aufgewandt, auch die Geschichte immer wieder zu erzählen, die Geschichte lebendig und wach zu halten, wie also die Geschichte des Herrn mit dem Volk Israel begonnen hatte. 1. Mose 12 bei der Berufung eines Abrahams, welche Zusagen da waren, wie Abraham eben auch den Herrn erlebt hat. In sehr vielen, ja, wirklich auch entscheidenden Momenten seines Lebens. Ja, und dann wurde auch die Geschichte wach gehalten, wie das Volk Israel in Ägypten war, auch dortmals bedrängt war, aber durch die gewaltige Hand des Herrn gerettet wurde. Ja, wo sind die Wunder des Herrn? Für einen Gideon hat es nicht ausgereicht, dass der Herr in der Vergangenheit erlebt wurde und dass heute so wenig von der Gegenwart des Herrn sichtbar war. Also der Auszug aus Ägypten, die erste Phase nach dem Auszug, dann auch die Zeit durch die Wüste hindurch, da ist Wunder über Wunder geschehen. Der Gideon, er wusste um die Vergangenheit, aber die Frage hat ihn umgetrieben, wo ist der Herr heute? Ich kann mir auch vorstellen, für den Gideon war es ja bereits in den letzten Jahren spannungsvoll geworden, das Passahfest zu feiern, jährlich eben die Erinnerung aus dem, oder ja, was das Herausgehen aus Ägypten betrifft und wie der Herr dort mit mächtiger Hand herausgeführt hat. Und jetzt eben waren sie so hart bedrängt. Wo sind die Wunder des Herrn? Vielleicht ist es ja auch eine Sache, wo, wenn wir das so hören, auch in uns eine Seite mit anklingt, wo sind die Wunder des Herrn? Oder wo ist denn der Herr wirklich auch in meinem Leben? Wer die Bibel aufmerksam studiert und durchgeht, der weiß natürlich, dass die Bibel von sehr vielen Wundern spricht. Wir müssen aber schon auch mit ansehen, dass nicht alle Zeiten im Blick auf die Wunder wirklich gleich ausgesehen haben. Wir haben also in der Bibel immer wieder Zeitabschnitte, wo Gott sehr viele Wunder getan hat, stark sichtbar gegriffen hat. Dann gab es aber auch wieder mehr andere Zeiten. Ich bezeichne diese anderen Zeiten, da waren die Leute von Gott einfach im Glauben unterwegs. Aber auch da war die Gegenwart des Herrn da, aber eben vielleicht nicht mit so vielen sichtbaren Zeichen. Ja, eben, wir haben schon erwähnt, herauszukommen aus Ägypten in der Wüste, da gab es viele Wunder. Dann auch bei der Einnahme des verheißenen Landes, Kanaan, wenn man mit dran denkt, Überquerung des Jordans, der Hochwasser hatte, und wie es dann ging, um nach Jericho hineinzukommen, Wunder über Wunder des Herrn. Dann kam aber wieder eine Phase, da haben weniger Wunder stattgefunden. Dann gibt es wieder so einen Höhepunkt, zum Beispiel bei Elia und Elisa, wo viele Wunder stattgefunden haben. Es gab wieder Zeiten, hat es wenige Wunder gegeben und natürlich zu der Zeit Menschwerdung des mit dem Herrn Jesus gab es Wunder und dann auch sein dreijähriges Auftreten, die erste Gemeinde. Also es gab immer wieder diese Zeitabschnitte mit vielen Wunder und dann eben auch die anderen. Die Wunder des Herrn, ja, da gibt es diese wirklich eindrücklichen großen Ereignisse, die der Herr getan hat. Ich möchte aber für uns heute Morgen vielleicht auch noch eine Sache mit anführen, nicht so sehr spektakulär, aber von welch hohem Wert ist es denn wirklich, ja, dass der Herr unser geistliches Leben versorgt, dass uns das Wort Gottes immer wieder neu zur Speise wird, dass der Herr für uns immer wieder auch ein Wort im Alltag hat, ein Wort, das so plötzlich im Alltag oder in den Alltag hineinleuchtet, wo uns wieder Mut gibt, wo uns wieder Perspektive weggibt, wenn ein Wort Gottes uns im Alltag auch wieder wirklich den Blick auf das Wesentliche lenkt, also eben da tut der Herr so viel, das muss gar nicht spektakulär sein, also eben der Herr ist mit den Seinen, wenn da Jesus ins Herz eingezogen ist, dann ist die Gegenwart des Herrn wirklich da. Und der dritte Einwand vom Gideon, der hat gelautet, womit soll ich Israel erretten? Gideon, er sah sich nicht in der Position, jetzt plötzlich vornehin zu stehen. Seine Begründung, die er angeführt hat, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Ja, die Jungen, je nachdem wurden die auch unterschiedlich angesehen, die müssen noch Erfahrung sammeln, die sind vielleicht manchmal übermütig und wie das dann auch im Einzelfall ausgesehen hat, eben so als der Jüngste, da waren wir nicht in der Position, wo bereits die Achtung und Beachtung da war und ja, so hat der Gideon argumentiert. Der Herr wollte und hat den Gideon hier berufen und der Gideon hatte Einwände. Ich möchte die eine Seite so stehen lassen. Manches der Einwände können wir nachvollziehen. Aber wir müssen auch ganz klar mit anschauen. Wenn der Herr wirklich etwas meint, wenn er etwas will, wer sind wir, dass wir zuerst mal unsere Befürchtungen äußern und eigentlich dabei sind, uns aus der Sache herauszuziehen. Es sollte doch vielmehr anders aussehen, wenn er, der Herr, ruft, wenn er eine Aufgabe hat, dass wir oder in uns Freudigkeit da ist. Warum? Ich sehe das gar nicht so sehr unter einem personifizierten Ansatz, also dass du jetzt der Kandidat und der Auserwählte bist. Ich sehe das aus der Perspektive unseres Herrn. Er möchte etwas tun, er möchte etwas bewerkstelligen. Er hat eine ganz konkrete Sicht der Dinge, ja, dass etwas getan wird, dass es zum Durchbruch kommt. Und wenn der Herr so diese Sicht der Dinge hat, ja, da können wir uns wirklich freuen. Wir haben heute Morgen mit das Lied gesungen, ich will folgen, Jesus, dir von Tag zu Tag. Der Liederdichter, der sagt dann im Lied, im Refrain, Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Das wäre eigentlich die rechte Herzenshaltung für große, ja, oder kleine Aufgaben. Also wenn der Herr ruft. Bei den Einwänden, die der Gideon hatte, eines hatte er auch außer Acht gelassen. Und es war die Ist-Situation von dem Volk Israel. Ja, für den Herrn sah eben, wenn es um Israel ging, die Sache nicht so gut aus. Für ihn war es auch nicht hinnehmbar, wie der tatsächliche Zustand des Volkes ausgesehen hat. Und so sehr das Volk Israel gebeten und gefleht, gebittet und gebettelt hat, Herr tue, Herr hilf, Herr greif ein, Herr beende die Situation. Es gibt wirklich Gebete, die keine oder kaum Wirkung erzielen, wenn die grundlegenden Dinge im Argen liegen, wenn die Voraussetzung fehlt. Ja, bei dem Volk Israel, da war Sünde im Spiel. In Kapitel 6, Vers 1, da heißt es, und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und dann gab er sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Für das Volk Israel war dort in dem Moment ein hohes Maß an Eigenverschulden mit dabei. Die Beziehung zum Herrn war nicht so, wie es der Herr gemeint hatte, und jetzt eben lag schwer die Hand des Herrn auf Israel. Also das hätte er mit anschauen müssen. Ja, Sünde war dort im Spiel. Wenn die Hand unseres Herrn auf uns ist und wir auch merken, wie ja das zu einer Distanz gekommen ist, wie man den Herrn auch kaum mehr erlebt. Wenn Sünde im Spiel ist, räum die Sache aus, bring die Sache in Ordnung, komm zum Kreuz, sprich aus, bring in Ordnung, was nicht in Ordnung ist. Bring auch die Bereitschaft mit, die Sünde sein zu lassen, dich von der Sünde wirklich zu distanzieren, sodass der Herr wirklich wieder etwas ganz neu tun kann. Der Gideon, der hatte seine Einwände, ja, wenn es um Aufträge und Dinge geht, die unsere Mitmenschen meinen, da können wir durchaus mal Magen Nein mit dran sein. Aber eben, wenn der Herr ruft, dann ist ein Ja mit dran. Dann ist es mit dran, Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Ich möchte hier noch eine Begründung mit anfügen, warum dieses Ja dran ist. Wenn Gott ruft, dann bleibt er sich treu. Und die Treue Gottes, ja, die wird dann auch, oder der Herr in seiner Treue wird das Entsprechende dann für seine Kinder tun. Einige von euch kennen vielleicht die Lebensgeschichte oder etwas aus der Lebensgeschichte von Gladys Elwards aus England, London. Die war eine Tochter von einem Postboten, die hatte sehr wenig Schulbildung, sehr wahrscheinlich war es auch nicht die gute Schülerin. Und bereits mit 14 Jahren hat sie als Hausmädchen in Haushaltungen gearbeitet. Und dann mit 18 Jahren, da erhielt sie vom Herrn den Auftrag, in die Mission zu gehen. Diese Überzeugung ist in ihr wirklich auch gewachsen und sie wusste, es ist der Weg, den der Herr will. Sie hat sich beworben bei der China Inland Mission und dort kam eine Absage. Ja, zu wenig an Bildung, sie bringt zu wenig mit, nicht geeignet für das Missionsfeld. Gladys Elwards, die hat für sich Geld gesammelt und dann, nachdem keine Missionsgesellschaft bereit war, sie auszusenden, hat sie ihr Geld gesammelt und ist selber nach China gereist. Jetzt hätte ja die Geschichte unterschiedlich ausgehen können. Aber wenn man es dann mit anschaut, ja, der Herr, er war mit ihr. Er lässt sie also in China ankommen. Sie geht in das Innere von China, sie geht in den Norden zu einer Zeit, wo dort noch sehr wenige Missionare dort waren. Und sie landet dort bei einer alten Missionarin und die zwei Missionarinnen, jung und alt, betreiben dort eine Herberge für Durchreisende. Beim Betreiben der Herbergen machen sie eine Sache. Jeden Abend wird das Wort Gottes, wird die Botschaft von Jesus dort weitergegeben. Dann, nachdem die ältere Missionarin Lawson stirbt, da bekommt sie eine Anfrage dort aus dem Regierungsbezirk, dass sie Fußinspektorin werden soll. In China gab es die Tatsachen, dass bei den Füßen die Zehen der Mädchen eingebunden wurden und es kam dann zu Missbildungen, ja, einfach auch zu einer Stellung vom Ganzen, wo nicht gut war. Und eben die Regierung wollte das aufbrechen und jetzt wurde die Gladys angefragt, Fußinspektorin zu werden. Sie hat das als eine neue Ausrichtung vom Herrn gesehen. Sie hat diese Sache angenommen und sie ist dann durch die Dörfer gezogen, hat ihre Aufgaben wahrgenommen, hat sich die Füße zeigen lassen, hat dort auch eine gewisse Awareness mit ausgeführt. Und dann kam der Moment, wo sie aber eben auch das Evangelium, die frohe Botschaft, weitergegeben hat. Sie hat später noch zwei Waisenhäuser dort mit aufgebaut und ja, durfte am Ende ihres Lebens wirklich bezeugen und darauf zurückschauen, wie der Herr, der beauftragt hatte, wirklich auch zu ihr stand und die Berufung bestätigt hat. Wir kommen zu dem zweiten Punkt, berufen und beauftragt. Ganz konkret hat die Berufung und der Auftrag für den Gideon gelautet, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Wenn wir insgesamt alttestamentliche Berufungsgeschichten anschauen, dann merken wir, dass es oft besondere Momente waren für einen besonderen Auftrag. Also Abraham wurde berufen, auszuziehen aus Haran und dann begann ja Gottes Geschichte mit Israel. Mose wurde berufen, damit Israel Befreiung erlebt. Josua berufen, damit das verheißene Land eingenommen wird. David wurde berufen, damit im Land ein König in Verantwortung vorsteht und nicht nur nach außen für das Land gut sorgt, sondern auch in geistlicher Weise. An Elia wurde zum Beispiel berufen, um Missstände im Volk aufzuzeigen und dass die dann auch ausgeräumt werden. Ja, und so waren das oft wirklich besondere Momente. Berufung im Alten Testament, Berufung im Neuen Testament, da müssen wir dann aber schon auch mit anschauen, dass sich da ein Wandel mit vollzieht. Warum? Neutestamentlich, da zielt der erste Ruf von Gottes Seite her. Und jetzt wird man an der Stelle konkret von Jesus Christus immer in eine Lebensverbindung und Lebensgemeinschaft mit Jesus. Wenn Jesus ruft, dann gilt es an erster Stelle mal, ihm nach ihm zu folgen. Und mit dem Ruf Jesu Christi und wenn dem Ruf Folge geleistet wird, dann ist da auch die Anerkennung mit drin, dass der Herr Jesus dem Leben vorsteht, vorangeht und dass er das oder der Bestimmende im Leben ist. Ja, so hat Jesus seine Jünger gerufen, komm und folge mir nach, komm. Eben Jesus hat zu sich gerufen und diese Lebensgemeinschaft, die soll wirklich fortwährend anhalten. Dann gibt's da aber auch mit einen zweiten Ruf und dieser Ruf ist auch für uns Christen ist ein Ruf in konkrete Aufgaben mit hinein. Und da gehe ich jetzt gleich über zu dem dritten Punkt, den Auftrag annehmen und befolgen. Gideon wurde berufen, er hatte Einwände, aber der Herr hat gesiegt. Und da bin ich wirklich froh, der Gideon ließ sich in diese Aufgabe stellen. Wer die nächsten zwei Kapitel im Buch Richter weiterliest, der sieht auch mit, dass der Gideon den Auftrag wirklich angenommen und befolgt hat. Und diese Bereitschaft, Aufträge und Aufgaben von Gott anzunehmen und zu befolgen, die braucht's ja auch in unserem Leben. Ich sag's nochmal, Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Wo liegen denn die konkreten Aufgaben unseres Herrn für uns? Da möchte ich für heute Morgen einen Ansatz aus dem Neuen Testament nehmen, der immer wieder aufgegriffen wird. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Ein göttlicher Gedanke, der nicht nur für die Landwirtschaft zählt, sondern eben auch für unser Leben als Christ. Ja, durch unser ganzes Leben hindurch sind wir ständig dabei, zu säen und zu ernten. In Galater 6, da haben wir das durchaus unmissverständliche und ernste Wort. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Dann geht's da weiter, denn wer auf sein Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Unser Leben eine Saat. Ich möchte mit anfügen, eine bewusste Saat. Dieses Säen, da ist ja für uns ein geistlicher Auftrag mit drin. In den synoptischen Evangelien, da haben wir das Gleichnis vom Sämann. Da heißt es, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Saatgut aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und die Saat geht auf und wächst, und er weiß nicht wie. Ja, Säen, wir Christen sind beauftragt, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, die Botschaft auszustreuen. Es ist es für uns vielleicht auch nochmal ein Auftrag, der sehr allgemein ist. Wo finden wir da ganz konkret unseren Platz? Wie setzen wir das für uns im Alltag um? Nimm doch diese Frage immer wieder auch ins Gebet mit. Herr, wo sind die Möglichkeiten des Aussehens? Wo haben wir die Möglichkeit, etwas weiter zu geben. Lass dir doch von deinem Herrn Mensch aufs Herz legen, für die du betest und für die du das Anliegen hast, dass du im Alltag ihnen immer mal wieder etwas weitergibst, deinen Glauben bezeugst und da einfach ja wirklich mit dran bist. Im Buch Prediger, da heißt es am Morgen oder in der früheren Übersetzung, frühe, säe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Frühe, säe deinen Samen. Säe den Samen des Evangeliums immer wieder aus. Gib wie immer wieder etwas weiter. Begleite das Ganze auch im Gebet, eben damit im Leben deiner Mitmenschen die Saat von Jesus Christus aufgehen kann, dass Menschen wirklich zum Glauben kommen. Um abschließend kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt, von Gott ausgerüstet. Ich habe bereits anfangs gesagt, dieser Punkt, der steht über allem. Der Gideon, er wurde berufen, ja, und wenn Menschen berufen werden, da ist jetzt der Gideon vielleicht auch in einer Reihe von Menschen drin, die schauen dann auf ihre eigene Möglichkeiten und Gaben, passt es, ja, bin ich der Geeignete oder nicht. Dass unser Herr Gaben gibt in der Gemeinde und für den Dienst, ist eine große Sache und da bin ich auch sehr froh und dankbar dafür. Was bin ich immer wieder auch froh, wenn ich in der Gemeinde sehe, rechts und links, da hat's Leute, die der Herr begabt hat. Ich bin übrigens einer, ich freue mich auch, wenn ich merke, da hat einer mehr Gaben, als ich sie habe. Muss da nicht neidisch sein und im Vergleichen, ja, wenn der Herr woanders mehr hineinlegt, dann soll das der Herr doch dort kräftig nutzen, eben, dass er zum Ziel kommt und ja, die Dinge wirklich geschehen dürfen, die er will. Die Sache mit den Gaben, die kann man aber auch überspitzen oder einseitig sehen, dass es dann nur noch darum geht, wer denn nun welche Gabe hat und dass man sich vielleicht da zu sehr mit auseinandersetzt. Denn die Ausrüstung zum Dienst, die der Engel des Herrn hier weitergibt, da wollen wir die Aussagen noch kurz mit anschauen. Da war zunächst einmal die grundlegende Aussage, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Was gibt es Größeres, als in eine Aufgabe hineingestellt zu werden und dann aber die Gewissheit zu haben, der Herr ist mit dir? Ja, du streitbarer Held, der Gideon hat sich wahrscheinlich nicht als den streitbaren Helden gesehen, eher als ein schwacherer Kandidat. Vielleicht war das effektiv auch bis zu diesem Tag. Aber wenn Gott da ist, wenn er etwas meint, dann kann auch etwas ganz neu stattfinden. Dann können da auch plötzlich Dinge zum Tragen kommen. Eben, dass einer wirklich Mut und Zuversicht hat, die so früher nicht sichtbar waren. Dann die zweite Sache, die der Engel des Herrn anspricht. Geh hin in dieser deiner Kraft. Gideon, mach dich mal auf den Weg, setz jetzt das um, was der Herr gemeint hat. Und ja, interessante Formulierung, geh hin in dieser deiner Kraft. Müsste das an der Stelle eigentlich nicht lauten, geh hin in der Kraft des Herrn? Nun, ich denke mal, der Engel des Herrn hat es richtig getroffen. Der Gideon, der in sich selber vielleicht noch gar nicht das gesehen hat, aber eben geh mal hin in dieser deiner Kraft. Der Gideon war sich bewusst, dass er ein schwacher Mensch ist, dass er die Hilfe des Herrn braucht. Mit ihm selber war nicht so viel los und weil mit ihm nicht so selber so viel los war, gab es ja nur eins, aufzusehen, voller Erwartung auf den Herrn, dass er da ist. Und vielleicht braucht es auch in unserem Leben immer wieder, geh hin in dieser deiner Kraft. Und weil nicht so viel los ist, eben dann bitte den Herrn, aber geh doch auch im Aufblick zu ihm, dass er das Entscheidende tun wird. Dritte Ausrüstungsaussage des Engels, siehe ich habe dich gesandt. Nochmal ganz unmissverständlich wird's vom Herrn ihm mitgeteilt. Ich habe dich gesandt, du bist gemeint. Und hier führe ich die Gladys nochmal an, die nach China ging. Eben, sie wusste das auch mit einer Gewissheit, der Herr hat sie gesandt. Am Anfang, ja, ging das gar nicht so einfach, eben nicht aufgenommen für eine Missionsorganisation, aber wenn der Herr ruft, dann ist er sich treu und er tut wirklich das Seine. Und abschließend, da ist die Zusage des Herrn, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Wenn wir diese Zusagen anschauen, dann kommt doch unser Herz wieder ganz neu bei unserem Herrn zur Ruhe. Er, der große Herr, eben gibt die Zusicherung, die Gewissheit, ich will mit dir sein. Ich möchte zum Abschluss kommen. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht müde werden, sondern mutig. Eben frühe aufstehen oder frühe tätig werden, ausdauernd und geduldig sein, weiterhin Gottes Wort auszusehen. Liebe macht an der Stelle auch erfinderisch. Und ja, da sind wir dann auch unterschiedlich begabt, haben einen unterschiedlichen Zugang zu unseren Mitmenschen. Aber lasst uns das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, bis er wiederkommt. Sein Wort weitergeben, die Einladung zu Jesus aussprechen, den Weg der Versöhnung aufzeigen. Lasst uns im Alltag auch immer mal wieder mit weitersagen und bezeugen, wie gut man es bei Jesus hat. Ja, und so dürfen wir den Auftrag umsetzen. Der Gideon, der hat ein Ja gefunden. Es hat einiges gebraucht. Unser Herr, der will auch heute uns gebrauchen. Und die eine Sache habe ich jetzt vorher nicht mit angeführt. Alttestamentliche Berufungsgeschichten, das war oft ein direktes Rufen Gottes, das war unmissverständlich klar, wer gemeint ist, was gemeint ist und in welche Aufgabe es gehen sollte. Ich habe mit angeführt, neutestamentlich sind wir Berufene, der Auftrag ist oft ja vielleicht allgemeiner gehalten, aber der Auftrag ist an uns Kinder Gottes im Wort Gottes, in seinem ewigen Ratschluss ergangen, der ist bereits da. Wir müssen also nicht warten auf eine übernatürliche Berufung, bis wir tätig werden. Dorthin, wo der Herr uns gestellt hat, in diesem Umfeld, da besteht der Auftrag bereits. Dann für besondere Aufgaben, ja, da kann dann auch nochmal eine ganz direkte Berufungsgeschichte im einzelnen Leben noch mit anstehen. Unser Herr, der will uns gebrauchen. Der will uns gebrauchen mit den Zusagen, die er bereits gegeben hat. Und jetzt zum Abschluss noch Hesekiel 22, Vers 30. Und hier schauen wir nochmal in das Herz des Berufen, dessen hinein, der die Berufung tätigt. Da heißt es, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Das war dortmals zu der Zeit so, wo der Hesekiel tätig war. Ich suchte überall nach einem, und jetzt springe ich auf das Ende hin, und fand keinen. Heute soll es anders aussehen. Es soll auch anders aussehen, weil der Herr Jesus in unsere Herzen eingezogen ist und ja uns gefunden hat. Also wenn er uns sucht, dann soll er uns finden und dann soll es dabei bleiben. Herr, ich stehe zu deinem Dienst bereit. Wir wollen noch beten. Treuer himmlischer Vater, ja, wir sind so froh und dankbar für dein Wort. Wir sind auch dankbar, dass du es bist, der ruft, der dann aber auch wirklich zum Dienst mit ausrüstet. Ja, und himmlischer Vater, wir bitten dich auch, dass wir auch von dir her immer wieder auch konkret erkennen können, was du meinst, was mit uns dran ist, dass wir auch die Gelegenheiten als Gelegenheiten erkennen, wo du uns auftust, um eben für dich und ja, dein Reich, dein Wort zu zeugen, Schenk uns einen offenen Blick, wo immer wieder auch die Möglichkeiten da sind, dein Wort, den Samen auszustreuen. Da dürfen wir dich auch bitten, dass du uns Mut gibst, auch zu dir, zu deinem Wort zu stehen. Wir haben durchaus auch die Momente, wo wir am Kämpfen sind und ja, vielleicht eher der Mund geschlossen bleiben möchte, aber eben rüste du uns aus und gib du uns den Blick. Ja, und dann danke einfach auch für deine Zusagen, dass du mit uns bist. Und weil es deine Sache ist, da wissen wir auch bereits, dass die Sache nicht untergehen wird. Ja, und so sendet uns immer wieder als Boten hin zu unseren Mitmenschen, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Bekanntschaft, wo wir die Freundschaften pflegen, dass wir von dir immer wieder etwas weitersagen können. Und Herr Jesus, ja, herzlichen Dank auch für die Tatsache, dass ein Gideon sich von dir suchen, aber auch überwinden ließ. Und sei du auch der, der uns immer wieder überwindet für dich und deine Sache, dass die Dinge einfach auch im rechten Verhältnis dastehen und ja, da sein können. Wir bitten dich auch für die vor uns liegende Woche. Rüste du uns aus mit einem willigen Geist für dich und deine Sache. Zeig du uns auf, wo jetzt auch in dieser Woche wieder Möglichkeiten sind, die du schenkst. Und ja, gib uns eben Kraft, die Dinge wahrzunehmen. Wir bitten dich aber auch, dass du uns in dieser Woche auch bewahrst vor unguten Dingen, vor Einflüssen, die nicht dir und deinem Reich entsprechen. Schenk du auch, dass wir wieder einen Blick haben, wo es für uns, es gilt, sich auch von Dingen zu distanzieren, die dir nicht wohlgefällig sind, dass wir einfach eben Kraft haben zu überwinden und ja, wirklich in dir zu Hause zu sein. Ich möchte dich auch für die Geschwister bitten, die im Moment krank sind und nicht hier sein können, wo vielleicht auch durch eine schwere Zeit gehen. Herr Jesus, begegne du ihnen selber, richte du sie auf, setz du selber dieses ja, Zeichen von deiner Seite, ich bin mit dir, dass deine Stimme da einfach auch im Alltag, im Leben auch ganz konkret mit ankommt und dass du eben innerlich auch wieder ganz neu Mut und Perspektive schenkst. Danke für diesen Gottesdienst. Amen.